Weyo, weyo, es ist euer Boy zurück aus dem Winterschlaf. Was geht, Freunde? Ich hab 5 Bodies, 2 Weine, 3 Schnäpse, 4 Likör-Intos. Ich bin ready to go. Was geht? Habt ihr echt gedacht, ich bin tot oder was? Wie war es, Leute? Viel Spaß, ja? So schnell kriegt ihr den Ankh nicht von der Tanzfläche, das kann ich euch schwören, ja? Ihr merkt, ich bin gut drauf. Beste Laune dieses Jahr hat mein Leben geahmst. Musikalisch eine Katastrophe, aber scheiß drauf, weil wir sind voll auf dem Hausfilm Chava House All 2025-26. Wenn ihr echt Rap hört noch, dann gute Besserung und an der Stelle auch ein frohes neues Jahr 2015. Wir sehen uns. Ich bin definitiv nicht Teil von euch. Ciao, Freunde. Und jetzt geht's los. Alle Hände hoch. Seid ihr ready? Das Vibe mit Busy Revival. Let's go. Kommt, alle feiert mit mir. Woo! Dein neuer Lieblingspodcast. Shit.
Damn, son, where'd you find this?
Willkommen bei Folge 98 von Vibe mit Visi, dein neuer alter Lieblingspodcast. Wie immer mit eurem Host Visi Guapo, aka Playboy Sati Spritz. Wie geht's euch, meine Schollen und Schollinas? Wir haben uns lange nicht gehört, jedenfalls lange nicht, wenn es um Musik geht. Es kam, naja gut, ist auch gelogen. Wir hatten unsere Retrospects-Folge, aber lange nicht im üblichen Format. Es kam das Horror-Special, es kam die Retrospects-Folge. Da auch nochmal vielen, vielen Dank für das tolle Feedback. Die Folge kam brutal gut an. Übelst viele Leute haben mir geschrieben, dass das Bock gemacht hat, dass sie gern 5 Stunden die Folge gehört hätten und. Also hat mich sehr gefreut, wir haben da viel Arbeit reingesteckt und auch Herzblut ist auch ein Thema, was uns richtig gekickt hat. Und ja, danke nochmal an alle Co-Hosts, das war ein auf jeden Fall gelungener Rückblick auf gute alte Friendrap-Zeiten. Aber bevor ich zum Jahresrückblick schreite, so wie letztes Jahr, mache ich nochmal eine letzte Folge, um nochmal ein bisschen zurückzuschauen, weil es halt zwischen meiner Geburtstagsfolge und dem Halloween-Special einfach einen riesen Krater an nichts gab und hat auch einen bestimmten Grund, dazu komme ich auch gleich. Aber ich wollte mich einfach nochmal melden, nochmal zurückblicken, weil ich muss auch noch über doch ein paar Releases sprechen. Vor allem jetzt gegen Ende des Jahres sind nochmal welche dazugekommen, die bei denen es wert ist, nochmal draufzuschauen. Deswegen hier nochmal eine Folge, um nochmal zusammen zu sammeln, was es doch vielleicht Hörbares in diesem Jahr gab, denn kleiner Spoiler, es war hart, es war wirklich brutal hart. Aber ja, ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest oder schöne Feiertage. Wie gesagt, ich habe mir eine ordentliche Sommer-Herbst-Winterpause gegönnt. Ich war auf Videodrehs, ich war auf Konzerten. Ich habe meinen Letterboxd vernachlässigt und wieder reanimiert. Ich hatte 8 Crashouts. Ich glaube, ich bin selten so oft von, wir sind sowas von zurück zu, es ist sowas von overgeswitcht. Aber ein bisschen Musik ist ja auch herausgekommen. Trotzdem auch hier noch kleiner Behind-the-Scenes-Fact. Eigentlich wollte ich eine ganze Filmfolge zur Mission Impossible-Reihe bringen im Sommer. Ich war ja brutal hyped auf den neuen, allerletzten Teil der Franchise, die ich auch so sehr liebe und genieße. Und mein Scientologen-Shooter Tom Cruise kann sowieso nichts falsch machen für mich. Jedenfalls wollte ich mit meinem guten Filmfreund Jakob eine Folge zu allen Filmen der Reihe machen, aber leider hat mein Plan nicht ganz funktioniert. Erst hatte der gute Mann keine Zeit und kein richtiges Mikro, ja. Der alte Streamer, kein Mikro, fake. Dann bin ich 2 Wochen lang krank gewesen, hatte irgendwie Sommer, Arschgrippe, wie auch immer. Und irgendwann war dann der Film nicht mehr in den Kinos und das fühlte sich dann irgendwie falsch an. So, deswegen, es tut mir sehr leid, aber bitte richtet eure Beschwerden an Jakob. Der gute Herr lebt ja internetabstinent und die Kanye-Tattoo-Entfernung hat wohl so viel gekostet, dass kein neues Mikrofon mehr drin war. Deswegen, nein, ich mache natürlich nur Witze. Ganz liebe Grüße an den Guten. Das holen wir bald noch nach. Wir müssen ja eigentlich immer noch Barbie und Oppenheimer reviewen, ne? Oder wir machen das zu One Battle After Another, dem besten Film des Jahres, einem der besten Filme der letzten 10, 15 Jahre. Und der gute Mann, das alter PTA-Fan, der hat da sicher auch was zu erzählen. Also Jakob, wenn du das hörst, melde dich bei mir. Vielleicht gab es ja ein Mikrofon unterm Weihnachtsbaum oder so. Und dann hast du ja Zeit, dich mal wieder bei mir in den Podcast zu setzen, weil jeden Monat gibt es immer so eine Nachricht auf irgendeinem Kanal, irgendeiner Kommentarspalte, Google Reviews zu meiner Wohnadresse, wo auf einmal irgendwie sich jemand verirrt hat und fragt, wann kommt Jakob wieder mal in den Podcast? Deswegen, wenn du es hörst, das Volk hat nach dir gefragt und hat gesprochen. Ja, dann war ich zwischenzeitlich noch im Urlaub mit dem guten Herrn Nivito. Wir waren nämlich in der Türkei. Für mich das allererste Mal. Ich war schon mal auf der türkischen Seite von Zypern, aber das zählt nicht. Ich war das erste Mal in der Türkei. Ich weiß, shame on me, Schande über mein Haupt, dass es so lange gedauert hat. Wir haben so richtig, weil ich das wirklich gebraucht habe, Leute, wir haben so richtig bauernmäßig all-inclusive Antalya auf die Liege klatschen und nichts tun gemacht. Und das hat mir brutal gut getan. Das habe ich gebraucht. Ich könnte das eigentlich jede zweite Woche machen, muss ich ehrlich sagen. Hatten da aber eine sehr, sehr lustiges Erlebnis. Ich habe so einen neuen Menschentyp kennengelernt, und zwar den asozialen Norddeutschen. War mir noch nicht bekannt. Ich dachte, alle sind im Norden so ein bisschen Etepetete. Hamburg reich, Kokain an der Alster ziehen mäßig drauf. Und ich habe aber ich habe nicht gewusst, dass es dort auch so einen asozialen norddeutschen Typus gibt. Sehr, sehr interessante soziologische Erfahrung. Wir lagen nämlich dort ja auf zwei Liegen am Pool, hatten noch eigentlich bis auf im Pool planschen, so einen Kinderteller mit Nuggets fressen und vielleicht ein bisschen Gym, mehr kannst du da auch nicht machen. So, ich natürlich komplett verbrannt, erster Tag, richtiger A-Remove, dachte ich mir, komm, 10 Minuten Sonne, einfach mal ein bisschen hier diesen Blanko-Körper mal ein bisschen hochfahren, komplett Katastrophe, dummer Esel-Move, weißt du, ohne Sonnencreme gar nichts, richtig, richtig Anfänger, Rookie, Pinelow, Phänotyp, Dracula-Move gebracht, Katastrophe. Lagen wir dann aber sozusagen auf überdachten Liegen, und neben uns war eine Familie. Es war eine Frau, blond, vielleicht so 40, zwei Kinder, Sohn vielleicht 6, die Schwester vielleicht 8, und dann ein Typ, so ein richtiger Lasse. So ein richtiger norddeutscher Lasse, der vielleicht auch Anfang 40, der war früher mal groß gewachsen, großer Typ, der war so ein Typ, wo du siehst, der war früher mal schlank, aber hat einfach dann irgendwann mal aufgehört, sich ein bisschen um seinen Körper zu kümmern, also hat er schon ein bisschen zugenommen, also an paar Stellen einfach schon ein bisschen Polster aufgebaut, aber jetzt nicht dick, so, früher aber halt der typische Niklas Füllkrug-Typ. Saß aber nicht auf der überdachten Liege, sondern der hatte seine Liege schräg oder parallel zum Pool gestellt, direkt an den Beckenrand, voll in der prallen Sonne, 40 Grad runtergedonnert dort. Die türkische Sonne ist brutal. Komplett draufgeklatscht, würde mich nicht wundern, wenn der sowieso keine Sonnencreme oder irgendwas benutzt hat. Der hat einfach nur eine ledrige Haut gehabt, saß dort voll in der Sonne, hatte so eine schöne Oakley-Brille auf, die sich gespiegelt hat. So richtig diese reflektierenden Brillen, ihr wisst, was ich meine. Und der hat sich dann wirklich, glaube ich, ein FS nach dem anderen reingestellt. Mit allem Respekt an meine türkischen Bros, aber gut, vielleicht ist es auch so eine abgeschwächte Version fürs Resort gewesen, aber das ist ja nicht viel Alkohol drin. Und ich glaube, der hat sich da wirklich pro Tag 40 FS reingestellt. Also wirklich ein Plastebecher nach dem anderen. Rein, voll in der prallen Sonne, einfach ein Katastrophen-Gift-Cocktail, so, das kann eigentlich nur einen behinderten Menschen komplett durchdrehen lassen. Und die Kinder von ihm haben Faxen gemacht. Und der kleine Junge ist immer wieder in den Pool gesprungen und gejumpt und das Wasser spritzte, und der Vater hatte irgendwann mal keinen Bock mehr. So, der hatte dann gesagt, okay, die Planschzeit ist rüber, jetzt chillen wir alle. Und bei diesen Liegen waren noch solche kleinen Beistelltische. Da konnte man dann so sein Bier abstellen oder Getränke oder Kippen oder Handy oder Fressen oder was auch immer. Oder Sonnencreme. Kleinen viereckigen Beistelltische. Und dieser kleine Sohn, der sprang dann immer wieder mit seinen Schwimmflügeln über den Vater in das Wasser. Und der hat gesagt, du, es reicht mir jetzt, also du hörst jetzt mal auf, ja? Der Sohn natürlich nicht gehört. Er denkt sich, Sommer, Sonne, Spaß, ich gebe einen Fick drauf, was mein Vater sagt. Sprang immer wieder rein, zurück, geschwommen, an den Beckenrand aufgestanden, hoch, und also dieser Lasse schon, glaube ich, auf 36,8 Promille, der dann schon, Junge, wenn du so einmal reinspringst, da gibt's richtig Ärger. So. Und was hat der kleine Junge gemacht? Natürlich ist der wieder reingesprungen und der Lasse ist komplett ausgerastet. Dieser kleine Junge ist wieder hochgekommen. Der so, so, mir reicht das jetzt. So, dann wollte irgendwie wollte er ihm eine Ansage drücken. Der Sohn hört nicht zu und wie aus dem Nichts, weil der Vater saß nur auf dieser Liege, wie aus dem Nichts, switcht der Vater rüber. Also dreht sich so von in Richtung Pool schauend auf in Richtung Liegen und wir sind daneben. Nivito und ich liegen daneben, dreht sich zu dem Kleinen und gibt dem volle Kanne, volle Esse, einen Tritt in die Brust rein. Dieser kleine Knirps fliegt dort voll in diesen Beistelltisch rein. Die Biere fallen um, alles runter, also wirklich so richtig Van Damme High Kick in diesen kleinen Kinderkörper rein, das Vieh hat's dann komplett in diesen Beistelltisch reingehauen, so, ich schon schock, Nivito, ich so, genau, ich guck ihn an, siehst du das auch gerade, was da passiert, dann packt er noch diesen Kleinen, das war ja noch nicht genug, weil der musste jetzt noch mal den Finishing Move bringen bei seinem eigenen Sohn, so, packt diesen Kleinen und haut den in die, so, jetzt reicht's mir, packt den und haut den in die Liege rein, so, ich hab dir erst 5-mal gesagt, du sollst nicht springen und jetzt machst du es trotzdem so, es reicht, du gehst nach Hause. Der Kleine schon komplett am Heulen, am Zittern, die Frau so, Mensch, lass das doch mal, das geht nicht und was machst du hier so? Die Tochter auch schockiert, was geht da ab? Der Lasse packt sich seinen eigenen Sohn, der zittert und schreit und der, kennt ihr das so, wenn Kinder irgendwie, wenn denen irgendwas, wenn die auf die Schnauze geflogen sind oder denen ist was runtergefallen und die fangen an so zu zittern und so zu weinen, so richtig Mund auf und das hat der Kleine gemacht, aber es kam kein Murks raus, kein Ton, weil ich glaube, wenn er da wirklich auch nur zu laut geatmet hätte, wäre er dort von seinem Vater Isis-Style enthauptet worden. Der hat einfach nur diesen kleinen jungen Racker genommen. So, es reicht jetzt, wir gehen hoch. Hat ihn sich auf die Schulter gepackt und ist einfach losgezogen. Ich guck Nivito an, ich so, Bruder, hast du das gerade gesehen? Was ist das für eine geisteskranke Scheiße? In welcher Simulation leben wir? Die Frau hat das natürlich bemerkt, es war ihr auch sichtlich peinlich, wie auch immer. Ende der Geschichte. Der kam dann irgendwann wieder. Wir so, okay, alles klar, gut, der Mann ist crazy. Fertig. Nächsten Tag, wir sind im Pool, kommt uns Lasse entgegen. Dieser große Koloss, ledrige, braungebrannte Haut, der war zu faul, um den Pool herumzulaufen mit dem Bier, was er sich geholt hatte. Der ist einfach mit diesen vier Bechern Bier durch den Pool quer gelaufen, kommt uns entgegen so. Wir sagen noch Hallo, weil, ne, ich sag ja immer, meine Taktik immer mit den schlimmen Menschen gut stellen, weil im Fall der Fälle, wenn die durchdrehen, Amoklauf machen oder sonst was, die töten dich als Letztes oder gar nicht. Du bist dann der laufen darf. So nach dem Motto, hey, hier passiert was Schlimmes, verpiss dich mal lieber, ich werde alle umbringen. So deswegen immer gut stellen. Survival Mode, bester Tipp meiner Seite. Von meiner Seite. Kommt er uns entgegen und sagt, ey Jungs, ja, wir haben so gegrüßt, ey Jungs, nochmal wegen gestern, ja sorry, ich weiß, es wirkt ein bisschen komisch, aber mein Sohn hat so viel Scheiß gemacht, wir sind einfach die Sicherung durchgebrannt, ne? Ich merke schon, okay, fuck, ich muss jetzt hier mein Lachen unterdrücken. Ja, so einfach, so, dann, bevor er was sagen konnte, guckt, so zeigt er mit dem Finger auf Nivito und mich so, habt ihr 2 Kinder? Wir so, nein, keine Kinder, nix und so. Und er so, ja, so, okay, aber müsst ihr euch vorstellen, das ist so ein Stress und die ficken dann immer dein Leben und das hat er nicht gesagt. Die nerven dich so gottlos und blablabla. Bla bla. Und ich so, nein, alles gut, ich habe Lehramt studiert, ich weiß, mit Kindern muss auch Grenzen setzen. So, wenn Grenzen setzen auch einfach nur Steven Seagal Todeskick ist, aber ja, man muss Grenzen setzen, alles gut, ich verstehe das. Und dann so, ja, nee, weil irgendwann, weißt du, und denkst und da reicht's dann auch irgendwann mal, weißt du, so, aber das tut mir leid, Jungs, ich habe das nicht so gemeint, es wirkte vielleicht ein bisschen härter, als es ist und bla, und wo kommt denn her und so bla und der dachte, dass Nivito direkt Türke ist, wegen dunklen Haaren, so ein Klassiker, ich dachte nur Ossis sind so drauf, der Homie aus Bremen kommt der Atze, so. Und so, ja und du kommst aus Dresden, ja Dresden, ja bist auch so ein Dynamo-Ultra, K-Block, total geil, so meine Frau Katja, die kommt aus Dresden, ne? Ich war ja auch mal im Stadion, K-Block, übelst rumbrüllen, totes geil, geile Stimme, Jungs, ey, hat mich richtig gefreut, ja wir sehen uns, okay, völlig absurder Charakter, geisteskranker Typ, natürlich, Nivito und ich in unseren komplett Psychosen bei 40 Grad haben uns dann voll reingesteigert. Wir haben dann die nächsten 2 Tage nur noch mit diesem pseudo-norddeutschen Dialekt geredet und uns ausgemalt, was für Modi der Häuslichen der Mann dort bei seiner gesamten Familie anwendet. Ich weiß, eigentlich nicht lustig, aber Leute, ich habe mich bepisst vor Lachen. In welche Szenarien wir uns darin reingesteigert haben, dass wenn irgendwie seine Kinder oder seine Frau Scheiße baut, dass er dort wieder off the FS dann komplett durchdreht, nach 40 Bier seine komplette Familie dort einfach schlachtet und
Ja, so hier, der kleine Racker, der hat nicht die Schnauze gehalten, da hab ich eine Hantel auf den fallen lassen, der war sofort tot, ne?
Haben uns einfach wirklich voll reingesteigert in die Scheiße.
Ja, die Katja, die ging mir gestern auf die Nerven, die hat irgendwas gelabert von wegen neues Haus kaufen, so, die hatte keine Zähne mehr.
Ich weiß, wenn ich es nacherzähle, ist vielleicht nicht mehr so lustig. Es war der lustigste Moment des Jahres für mich, mit weitem Abstand. Ich habe mich, es ist hilarious einfach, todeslustig. Und ja, einfach richtig Bremer Assi getroffen. Und das Beste war, am letzten Abend kommt der Typ uns entgegen. Seine Frau schön hatte sich ein schönes Sommerkleid angezogen, so irgendwie rot-orange, so florale Muster. Und der Atze kommt dort echt mit Werder Bremen-Kit an. Kompletter Overkill, wirklich, oder war Werder Bremen Hose, wie auch immer, es hat wirklich alles gepasst, geisteskrank, an dieser Stelle Shoutout an Lasse, oder wie auch immer der Hitter heißt, so, beste Grüße nach Bremen, komplett geisteskranke Frauenschläger, schönen Urlaub, frohe Weihnachten, wie auch immer, guten Rutsch auf jeden Fall, und bitte nicht, also guten Rutsch ins neue Jahr, nicht guten Rutsch, weil die Hand ausrutscht an den Kindern oder an der Frau, so, das wollte ich euch nur erzählen, so eine kleine Story, das hat mich beschäftigt diesen Sommer. Wollen wir mal zu den Releases gehen und eigentlich das Grundproblem beschreiben. Die Folge heißt ja One Mid After Another. Ich habe mich da natürlich angelehnt an den tollen Film, aber im Grunde genommen liegt es daran, dass Mid nach Mid released wurde. Ich war nur enttäuscht von den Releases dieses Jahr. Ich habe immer wieder, Leute, die mir auf Twitter folgen, haben es gesehen, ich habe immer wieder getweetet, dieses Album wird mich retten. Okay, nächstes Album, war nix. Dieses Album wird mich retten, war nix. Nur noch dieses Album kann mein Jahr retten, war nix. Das ist meine allerletzte Hoffnung, der nur reingeschissen, nur scheiße. Und das Ding ist, ich muss auch differenzieren, nicht jedes Album, wo ich mit Erwartungen mich drauf gefreut habe, war schlecht per se, aber es war eine Enttäuschung nach der anderen dabei. Und ich sage immer, ja, Erwartungen runterschrauben, dies und jenes, aber ey Leute, wenn ich irgendwie 5 Artists habe, von denen ich weiß, werde da immer wieder überrascht, ich krieg da gute Qualität, ich bin da happy, die liefern ab. Wenn das dann jedes Mal nicht der Fall ist, dann ist man einfach irgendwann auch gebrochen. Und das Problem dieses Jahr war, der Hauptgrund, weswegen es auch so lange keine Folge gab, ist, ich habe mich richtig enttäuscht und verlassen von Musik als Medium gefühlt. Wirklich so. Und es gab wenig Songs, die mich gecatcht haben. Es gab kaum Projekte, die mich gecatcht haben, vereinzelt, aber wenn ich überlege, in welcher Breite ich Musik höre, was ich mir alles anhöre, wo ich überall reingehe und selbst wenn ich die Projekte nur ein einziges Mal höre, so, da ist ja immer irgendwie eine Neugier dabei, irgendeine Lust dabei, es war nicht der Fall, so, ja, ich war beim Drake-Konzert, natürlich habe ich dann wieder ein bisschen Drake gehört, natürlich Caris und Buba gehört, weil man auf das Konzert geht und so, aber das sind die üblichen alten Verdächtigen, man möchte ja dann irgendwann mal auch sich Neuem widmen und Neues machen. Ich habe meine Apple 5-Jahres-Favoriten-Playlist durchgehört, weil das sind einfach alles Songs, die ich halt feier und gerne höre. Und das sage ich als jemand, der einfach ums Verrecken keine Playlist erstellen kann. So. Und natürlich ganz viel Hausmucke, wie ihr gehört habt, UK House, Charver House, wie auch immer, habe ich ganz viel gepumpt, einfach weil das der Sound zu meinem Sommer war und weil ich mich da immer irgendwie ein bisschen gut gefühlt habe und ich wollte irgendwie ein bisschen Power-Musik haben zum Fly-Fühlen, zum Gut-Fühlen und all das hat mir Rap nicht geboten und auch viele andere Genres haben mir das nicht geboten, deswegen wow, also das ist mir bisher noch nicht so passiert in den letzten 5 Jahren, weil mit Wizzy, dass ich wirklich also einfach, es gab Phasen, wo wenig kam, aber es irgendwie konnte man das immer überbrücken, aber das war ja wirklich eine Katastrophe, so, wenn man es wirklich eigentlich mal runterbricht, war es eine Katastrophe. Ich habe trotzdem ein paar Releases zusammengetrommelt, über die möchte ich auch sprechen, ich werde das ein bisschen, nicht chronologisch, aber ein bisschen nach Region, nach Land und nach Genre abgehen, aber ja, viele Sachen haben einfach nicht gepasst, vieles war unfassbar enttäuschend und da war wirklich ein großes Loch, wo ich dann echt sage, wow, 25 rein musikalisch das schlechteste Jahr, seitdem ich Vibe mit Wizzy mache. So, das kann ich als Statement schon mal droppen. Ich werde das auch im Jahresrückblick nochmal sagen. Bin gespannt, was die Kollegen dazu meinen, aber ich muss echt sagen, Schauen wir mal nach Frankreich. Und Frankreich war auch eine der Hauptenttäuschungen, gerade weil letztes Jahr doch so viel Gutes dabei war. Immerhin meine Top 2 Releases, Lesram und SCH sogar mit 2 Projekten am Start. Fantastisch, was da kam. Ich erinnere mich an Shai, ich erinnere mich an PLK. Einfach gute Sachen. Ich meine, sogar Buba hat released und da waren auch immerhin noch einige goldene Evergreens drauf auf dem eher enttäuschenden Album. Deswegen dieses Jahr eine Katastrophe, ein unfassbares Flautenjahr. Frenchrap.de wird mir recht geben, aber ich habe es wirklich gut gemeint mit vielen Leuten und ihr wisst, französischer Rap bei mir sowieso eigentlich sehr weit oben, immer schon und auch in den Jahresendlisten, aber ich kann es auch schon spoilern. Also ich glaube nicht, dass da in der Top 5, ich muss die jetzt noch zwar noch finalisieren, aber ich wüsste, nee, Top 5, kein französisches Projekt, ich wüsste nicht welches, wüsste nicht wieso oder warum, das ist Quatsch. Allen voran, und das ist sehr schade, weil das war eben die Sache, auf die ich mich am meisten gefreut hatte, war Amza, ein Künstler, der mich eigentlich immer zufriedengestellt hat. Pause, sagt man da Pause? Ach, keine Ahnung, wen juckt's, Alter. Ein Künstler, der eigentlich immer abgeliefert hat für mich. Und gerade Saint-Sermon vor 2 Jahren war ein unfassbares Album. Ich glaube, ja, es war auch mein Lieblingsalbum des Jahres 23. Was ich bis heute immer noch höre. Das ist ja schon ein bisschen selten bei dieser ganzen Schnelllebigkeit, aber das hat wirklich, würde ich auch jetzt so rückblickend sagen, wenn ich irgendwie eine Liste zusammenstellen müsste, jetzt rein die letzten 5 Jahre, welche Alben würde ich da mir auf eine einsame Insel mitnehmen oder in eine Auswahl reinpacken, da ist Saint-Sermon schon ziemlich weit vorn dabei. Natürlich sind dann die Erwartungen hoch, kann man nicht ändern. Naja, 2 Jahre nach Saint-Sermon, seinem bisherigen Magnum Opus, meldete sich Hamza dann mit Mania zurück, einem 4. Album, das viel versprach, aber am Ende für mich eher zwiespältig wirkt. Der Source God bleibt seinem Stil treu. Wir haben auch hier sinnlichen Trap, luftigen R&B, Afrobeats und natürlich nächtliche Balladen, die er so gut kann. Aber im Vergleich zu seinen bisherigen Alben fehlt hier einfach die klare Richtung. So. Seitdem er angefangen hat mit Recto Verso und Mixtapes wie Ash 24 oder 1994, hat Hamza sein ganz eigenes Universum aufgebaut, hat sein Talent bewiesen, Genres zu mischen, egal ob Trap oder Cloud Rap, bis hin zu Dancehall und afro-karibischen Sounds, immer mit seiner samtigen Stimme und so einem unvergleichlichen Gespür für Melodien. Das war immer das, was ihn ausgezeichnet hat. Und jedes seiner Projekte war für mich ein Statement, dass seine Position als einer der technisch versiertesten Rapper Frankreichs, des French Raps, er kommt ja aus Belgien, festigte. Und technisch meine ich jetzt nicht, er hat wie Rakim gerappt, sondern, er ist ein technisch guter Rapper, aber vor allem, wie er seine Stimme einsetzt, wie er seine Flows einsetzt, da konnte ihm mit diesen melodischen Sing-Sang-Flows, glaube ich, eigentlich keiner das Wasser reichen. Auch nochmal ein Ticken vielseitiger als Buba, der ja auch wirklich mit Autotune Unglaubliches geleistet hat und so. Aber ich glaube, wenn es dann wirklich rein um diese Flexibilität geht, kann Hamza eigentlich niemand was vormachen im Friendrap. Und ja, mit Saint-Sermon hat er sein bisher beeindruckendstes Album abgeliefert. Hat Songwriting, Hits und emotionale Tiefe einfach perfekt verbunden. Und auch Mania zeigt weiterhin seine Stärken. Wir haben da Toxic mit Rima, das ist ein brutaler Hit, der natürlich sofort ins Ohr geht und so auch so ein bisschen die internationale Schlagkraft von Hamza unterstreicht. Oh yeah. Dann als erste Single das Kiki de Bondi. Bounce, baby, rebondi, yeah. Faut le salaire de Kiki de Bondi, yeah. Ma bitch elle est bad, elle est bougie, yeah. Elle sait comment tenir le Uzi, yeah. Bounce, baby, rebondi, yeah. Faut le salaire de Kiki de Bondi, yeah. Ma bitch elle est bad, elle est bougie, yeah. Elle sait comment tenir le Uzi, yeah. Les boys ils veulent se mettre à ma table, mais ils ont du mal quand faut payer l'addition, yeah. Céline, 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 la tête est au yacht comme Dion. Musste sich für mich erstmal entwickeln tatsächlich, hat sich aber dann als richtig eingängiger Ohrwurmbanger entpuppt, der auch so ein bisschen das Friendship-Herz höher schlagen lässt. Dann auch Sachen wie Smoking and Drinking erinnert an so fein minimalistischen R&B, wie den Drake manchmal macht. Haben wir auch noch Location und Oscar de la Hoya, die beweisen, dass er eben auch emotionale Höhepunkte und Hits noch souverän liefern kann, aber es ist vor allem am Ende des Albums, diese 3 Songs, Yesterday, Destiny, Forever, die so ein bisschen diese Atlanta-Vibes mit so einer ganz eigenen französischen Sensibilität und Traurigkeit verbinden und nochmal seine besten Stärken zeigen. Also diese gerade, ich würde sagen, gerade Yesterday und Forever sind eben diese epischen, traurigen Songs, die du hörst, wenn die Sonne untergeht und du als Mann irgendwie alleine auf einem Hügel stehst und über dein Leben nachdenkst und denkst, oh, ich muss, I gotta get up, ich muss jetzt locked in sein, und du verschwendest noch 2, 3 Gedanken an vielleicht eine verlorene Flamme oder irgendwas, was nicht ging, und wie du jetzt alleine durch dieses Leben gehen musst. Und das sind so Songs, so diese Sachen, die er gerade auf Saint-Germain viel hatte, so die ich bis heute höre, wo ich weiß, boah, das ist genau der Vibe, den ich brauche, das muss ich jetzt hören. Und
t'es devenu insignifiant comme mon eyes et ma liasse. Dans le mal on se rapproche, dans le bien on s'efface. Quand tu me regardes dans les yeux, dis-moi est-ce que tu piches. Comme les étoiles dans les cieux, j'ai rêvé d'être libre. Plus de 10 ans dans ce game, j'ai l'impression de renaître. Sache que j'ai mis tout mon cœur et mon âme dans cette lettre. Dès le matin dans le bloc, elle fout la coke dans le...
Es ist aber leider einfach zu wenig. So, und das ist nämlich, das ist irgendwie die Enttäuschung von dem Album, weil im Vergleich zu Saint-Germain einfach die klare Linie fehlt. Amza hat bisher jedes Projekt, ich meine jetzt nicht die Mixtapes und diese Drill-Sachen, aber der hat eigentlich bisher jedes Album genutzt, um sich neu zu erfinden und Statements zu setzen. Und diesmal wirkt das Album trotz einiger starker Songs und eben dieser 2, 3 Momente am Ende des Albums einfach orientierungslos. So, das wirkt, einige Songs wirken wie so Leftovers aus der Saint-Germain-Zeit, und er weiß nicht so richtig, welche Richtung er bedienen soll. Er hat viele Sachen gemacht, einige Sachen sind erfolgreich gewesen, und jetzt muss er irgendwie wie auf dem Xylophon dann hier einen Ton spielen, da ein Ding, bing, bong, bam, bong. So, das muss alles mit rein, und man merkt, es verwässert den roten Faden des Albums einfach. Das ist brutal. Es ist brutal schade. So, manche Produktionen wirken einfach zu programmiert, sowas wie Dragon oder Bottega Veneta, Come and See Me.
What's up, baby, yo, yo, est-ce que t'es réveillé, yo, yo. Je sais que ces derniers temps, je suis absent, tu me le fais payer, yo, yo. J'aimerais qu'on mette nos égos sur le deck, oublie les fausses rumeurs sur le net. Si tu ressens encore un peu de love, shawty, come see me, yo.
So ein bisschen, als hätte der die auf Autopilot gemacht, und das Album schwebt eher als Sammlung von so starken Einzeltracks als wirklich kohärentes Werk. Und Mania ist einfach kein schlechtes Album, aber und der zeigt auch wirklich sein melodisches Talent, auch so ein sinnliches Universum, was er aufgebaut hat und das, in das er immer mal wieder so punktuell reingeht. Aber es ist im Vergleich auch zu dem, was er vorher gemacht hat, nicht nur Saint-Germain, für mich leider ein Schritt in die falsche Richtung, beziehungsweise ein Stillstand eher besser gesagt, weil einfach dieses innovative Feuer, was er hatte, fehlt und nicht da ist. Und ich glaube, er ist so ein bisschen an diesem Scheideweg, welchen Sound will ich fahren, welcher Sound funktioniert mich, weil diese immer wieder diese Gimmick-Songs oder so sommerliche Sachen, wie auch vielleicht eben dieses Toxic, das sind die Sachen, die bei mir auch monetär brutal funktionieren, wo ich weiß, die Leute klicken, aber es ist vielleicht nicht das, was er künstlerisch machen möchte, und da ist er so ein bisschen in dem Zwiespalt. Und ich glaube auch, dass ihm vielleicht auch die internationalen Inspirations fehlen, gerade weil auch auf dem Rest der Welt, für mich jedenfalls gefühlt, außer er möchte Hyperpop machen oder so ein bisschen in die Rage-Richtung gehen, aber Rage und Amza, weiß ich nicht, wie gut das funktionieren soll. Er hat schon ein paar Sachen in die Richtung leicht probiert, aber auf Albumlänge, ich glaube, ihm fehlt so ein bisschen eine internationale Inspiration, oder ihm fehlt so ein bisschen eine Sache, die aufkommt und hochkommt, etwas Neues, woran er sich ein bisschen orientieren kann. So, das ist ja per se nichts Schlimmes, aber weißt du, wenn er eine Orientierung hat und sagt, okay, es gibt da diesen einen Trend, ich will das ein bisschen ummünzen, ich will das ein bisschen abändern, ich will das französischer gestalten, okay, verstehe, ich würde da auch nicht sagen, direkt klauen. Aber ich glaube, er weiß gerade nicht, woran er sich orientieren soll. Und man hört das leider auf dem Album, deswegen solides Ding, mit einigen Hits, aber es ist nicht das Statement, was ich von einem Amza erwarte und was er sonst setzt. Und das ist schade. Ein anderer, den ich vorhin erwähnt hatte, ist Lesram. Der hat jetzt im Dezember sein neues Album Malvado gebracht. Ich hatte von der Promo gar nichts mitbekommen. Martez hatte mich da aufmerksam gemacht. Nächste Woche kommt Lesram-Album. Ich so, was? Seid ihr, bist du krank? Was? Dadurch, dass er letztes Jahr meine Nummer 1 war von allen Projekten, Du Peu Que J'ai Eu, habe ich totgepumpt. Unfassbarer französischer, klassischer französischer Street-Vibe mit fantastischen Produktionen. Er ist ein genialer Rapper, technisch versiert, Unfassbar gute Beobachtungsgabe, kann Sachen schön verpacken, sprachlich einfach interessant, einfach eine tolle Mischung. Und das neue Album ist gekommen und es ist einfach da. Es ist einfach da. Ich kann nicht sagen, dass es schlecht ist, aber es gibt für mich nichts zu reviewen. So, ich habe das gehört und dachte mir, ja, okay. Und auch hier, ich weiß, das ist so ein, mit mir wahrscheinlich so eine Sache, die ich oft sage, aber es sind hier wirklich die Produktionen, weil er hat, und ich habe nachgeguckt bei Genius, er hat einige von seinen, von den Produzenten, die die Pürkische Ü produziert haben, da waren auch einige echte Street-Hitter dabei, wirklich Jungs, die aus dem Blog irgendwelche Street-Beats machen, wo du merkst, okay, die atmen und essen Straße, hat dann eingetauscht, da hast du dann einen Bumi Jal drauf, der auch schon alle möglichen großen Künstler, Karis, Niska und so produziert hat, wo mir aber auch damals schon vor 10 Jahren aufgefallen ist, der kam mit Plastebeats um die Ecke bei Karis und der war der Bumi Jal hat seine Hits, ne? Aber da ist es mir schon aufgefallen, so diesen Abfall, was die Qualität anbelangt, zwischen Therapy und Bumi Jal und diese Plastebeats, mit der er irgendwie auch Karis Karriere da so ein bisschen in die falsche Richtung gelenkt hat, meiner Meinung nach. Und wenn so ein Typ, der jahrelang nur so ein bisschen die Plastebeats für Niska und Co. und Nino gemacht hat, wenn er jetzt wieder so alten, roughen Straßensound produzieren soll, das passt nicht, das kann nicht passen. Und das ist das Problem, das ist einfach sehr unspektakulär alles so. Und ich glaube, gerade, weil Leute da sagen, technisch versierte Rapper, Leute, die extrem gut rappen können, die brauchen jetzt nicht die flashy Beats oder so, aber ich sage gerade bei ihm, wenn du möchtest oder wenn er möchte, dass man ihm zuhört, dass man sich auf die Lyrics fokussiert, gerade im Jahr 2025 brauchst du eine Produktion, die das Ganze untermalt, beziehungsweise die bei dem Hörer, der nur noch auf Vibes achtet, ihn irgendwie in den Bann zieht und die Aufmerksamkeit sich holt. Und das ist hier einfach nicht der Fall. Deswegen, ich will nichts Schlechtes sagen. Es gibt Songs wie Horrorshow oder Illusion de Grandeur oder irgendwie sowas. Souvent, je revois le passé dans mes visions. Donc forcément, je me rappelle quand y'avait rien. Zéro papel, tout allait bien. Je faisais la passerelle, les phares éteints. Je te fais la passerelle, des va-et-vient. Nos quartiers, nos paysages, ils en ont fait des frontières, on se dévisage. Die sind beide cool, das kann man hören, aber es ist einfach, ich kann nichts sagen dazu. Es ist da, deswegen extrem schade. Es liegt nicht an Lesram, es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Nein, es liegt an den Produktionen, es liegt an den Produzenten. Das ist Quark, das ist Mumpitz, Bruder. Dann noch einen anderen jungen Hitter, der ebenfalls ein tolles Talent ist, letztes Jahr mit seiner EP, oh Gott, Solsas, glaube ich, ja, für Furore gesorgt und war auch ein sehr, sehr gutes Projekt, hat mich auch reviewed und gelobt und gerade der Song Printemps lief rauf und runter. Der junge Marokkaner Samdan hat sein richtig erstes großes Studioalbum Rahma rausgebracht, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Auch hier, besser als bei Lesram, ich würde sagen, dass es nicht belanglos ist, da sind gute Produktionen drauf, aber hier wiederum das andere Problem, er bedient sich vieler Balladensounds und da kommt einfach die Emotion nicht raus. Die kommt einfach nicht hoch, gerade auf dem Feature mit SCH oder so, wo man merkt, okay, der hat auch schon auf besseren Beats gerappt und gerade auch bei seinen eigenen Projekten hat er irgendwie das einbauen können, die so ein bisschen so diese eine Traurigkeit, eine Epicness, die irgendwie aus dieser Mischung gute Beatwahl und Stimmeinsatz kommt und die Stimme hat Samdan, aber er muss auch noch ein bisschen mehr feilen an seinen Soundkonzepten, weil er sich oft so Zeit lässt und er will immer so Geschichten erzählen, kommt aber nicht auf den Punkt. Und ich glaube, er bräuchte auch jemanden im Studio, der ihm sagt, so das nicht, das weniger, das cutten, hier ein bisschen mehr Jingle rein, hier gerne ein bisschen verspielter, weil ich weiß, dass er das kann und dann würde es auch ein extrem gutes Album sein. Rahma ist gut, kann ich Frenchrap-Fans empfehlen. Für mich ein Highlight-Song, Je t'aime. Mais moi je sais pas dire je t'aime. Mais moi je sais pas dire je t'aime. Das ist, ja, auch mit so ein bisschen diesen Hauselementen, die mit drinne sind. Ähnlich wie bei Printemps, direkt auch mein Favorit von dem Ding, aber mehr sowas, weniger so Balladen um Balladens willen, die dann so ein bisschen belanglos klingen, beziehungsweise die man einfach viel interessanter gestalten könnte. Das war schon zum Friendship, Leute. Mehr kann ich nicht dazu sagen, weil war Quark. Katastrophe. Frankreich komplett reingeschissen dieses Jahr. Wirklich, sorry, echt. Ich stelle mich immer schützend vor unsere Nachbarn, aber das war gar nichts. In den USA, eigentlich gab es nur ein Album, das mich wirklich interessiert hat und das auch wirklich für große Schlagzeilen gesorgt hat. Und das war Clips, Let God Sort Them Out. Ein Riesen-Comeback und ja, es war auch das Comeback, auf das gefühlt niemand mehr ernsthaft gewartet hat, denn die beiden Brüder Pusha T und Malice, die waren auch selbst lange Zeit ja nicht mehr im Kontakt und getrennt. Und gerade Malice, der war ja dann kurz Pastor, hat sich dann No Malice genannt, wollte keine bösen Sachen über Kokain-Deal mehr rappen und jetzt ist er zurück. Ja, auch alleine dieser Kendrick-Drake-Beef weiß ich, dass er Pusha T angeregt hat und auch die Kanye-Crashouts. Ich glaube, Pusha lag viel auf dem Herzen und dann haben sie nach fast 16 Jahren Pusha und Malice das Comeback gegeben, zurück als Clips, komplett produziert von Pharrell. Ich sage euch schon mal ehrlich, ich wollte dieses Album lieben. Vielleicht auch, weil ich eine sehr persönliche Verbindung zu Clips habe. Ich habe mein Auslandsjahr in Virginia Beach gemacht, was ich auch schon oft genug erzählt habe. Und ja, genau da, wo die beiden eigentlich herkommen. Und in der Region oder für die Region bedeuten Clips unfassbar viel. Auch Pharrell ist ja auch aus Virginia Beach, alle eben lokal ansässig gewesen. Und das ist halt nicht einfach nur ein Rap-Duo, das ist für viele dort Lokalstolz, das ist Mythos, das ist Geschichte. Lord Willin und Hell Hath No Fury, beides Classics meiner Meinung nach, laufen dort eben nicht nur auf Playlists, die sind Teil der DNA. Und genau deswegen tut das Album vielleicht auch ein bisschen weh. Es gibt nämlich Momente, in denen alles klickt. Dann hat man sowas wie die Single Ace Trumpets. Ace Trumpets in Rose Mode. Yellow Diamonds look like PP. Bitches fly from DC on my private to Waikiki. 3P. Niggas is my sons and that's on repeat. Sins of the father, so I call you little Michis. It's easy. How could you and me be? Ever seen this? Das ist so ein Moment, ein brutaler Comeback-Single, wie man sie sich von Clips auch wünscht. Kalt, arrogant, minimalistisch, gefährlich. Push und Malice klingen hier einfach maximal fokussiert, so komplett im Tunnel, als wären die nie weg gewesen. Und das ist eben kein großes Erklären, kein Rechtfertigen. Einfach zwei Rapper, die wissen, wer sie sind und warum ihr Name immer noch Gewicht hat. Banger. Dann auch Sachen wie Chains and Whips. Uncle said, nigga, you must be sick. All you talk about is just get rich. Choke my neck, nigga, and ice my bitch. Beat the system with chains and whips. This is culturally inappropriate. Funktioniert für mich stark. Der Track hat so eine düstere Luxusatmosphäre, die Clips schon immer ausgezeichnet hat. Straßenrap mit so High-End-Finish und ja, genau hier blitzt auch auf, wie gefährlich die Kombination Pharrell und Clips sein kann und immer noch sein kann. Und auch rap-technisch sind Pusha und Malice sehr weit davon entfernt, washed zu sein. Push ist halt weiterhin dieser glattpolierte Bösewicht mit messerscharfen Lines, arroganten One-Linern. Malice hingegen klingt rauer, weiser, spiritueller. Man hat hier Bibelzitate, Popkultur, Drogengeschichten mit so einem moralischen Unterton. Den beiden zuzuhören ist spannend genug, das muss ich ehrlich sagen. Und wenn die beiden noch einfach nur rappen, dann funktioniert das 2025 auch noch erschreckend gut. Auch so Tracks wie EBI, TDA zeigen das halt sehr, sehr deutlich. Aber, und das ist mein Aber, weil das Album extrem gefeiert wurde in der Presse und von vielen Fans, das Album will mir zu oft mehr sein, als es musikalisch dann halt auch einlöst. Das fühlt sich irgendwie stellenweise an, als müsste Clips der Welt nochmal erklären, warum sie wichtig sind. Und das ist irgendwie komisch, weil sie das eigentlich nie mussten. Ja? Und dann haben wir auch Pharrell, der hier für mich irgendwie der größte Schwachpunkt ist, muss ich ehrlich sagen, weil seine Beats hier oft irgendwie so ein bisschen wie Louis Vuitton Showroom-Rap klingen. Aber nicht so der vordere Showroom, sondern so ein bisschen so die erste Session, um irgendwie einem französischen Executive, der von nichts Ahnung hat, irgendwie was vorzududeln. So. Ja, die sind sauber, professionell, aber die inspirieren kaum. So. Dieses nerdige, verspielte Neptunes, diese Neptunes-Magie von früher, so diese, dieses leicht kosmische Gefühl fast schon. Ich kann es nicht beschreiben, aber welches kosmisch. Wenn du so ein Neptunes Beat damals gehört hast, das hatte irgendwas von Galaxie. Das fehlt hier einfach fast komplett. So, und dann kommt, und das war so eine eigene Sache, da überkommt mich auch manchmal das Gefühl des Clips einfach gedanklich manchmal noch zu sehr in der Block-Culture-Zeit von 2009 hängen. Also manche Sachen, manche Ideen, wie sie rappen, wie sie es präsentieren, auch so ein bisschen diese Hypebeast-Cause-Cover-Geschichten und so, das, ich weiß nicht, das wirkt alles so ein bisschen so 2009, 2013, ich weiß nicht, irgendwie so, das, ja. Ja, ich weiß, das waren so die Zeiten, als ihr groß wart, so mit irgendwie teure Sachen, Versand, Hip-Hop-Culture, Babester, ja, aber irgendwie, weiß nicht, ist es noch so das Ding, was so die Industry pusht? Ich weiß es nicht. So. Und dann auch so die Disses, die Industry-Shots auch, dieses permanente Wir gegen die Narrativ, das wirkt einfach nicht mehr so bissig wie früher. Und damals war das halt rebellisch und hat gepasst, aber heute klingt es halt einfach routiniert und ja, kann man nicht mehr so ernst nehmen wie früher, weil einfach sich die Industrie so verändert hat. Und einzelne Songs sind auf jeden Fall genial, keine Frage, aber als Album fehlt mir der Moment, an dem ich sage, das hier musste 2025 passieren. So. Am Ende bleibt ein Album, das zwar gut ist, aber eben auch nicht zwingend und die Highlights zeigen, dass sie es auf jeden Fall noch können. So gerade Ace Trumpets ist der beste Beweis dafür, aber ich finde, dazwischen gibt es viel zu versuchten, deswegen wichtig, versuchten Hochglanz, zu viel Referenz an sich selbst und irgendwie zu wenig von so einer hungrigen Vision, so einer hungrigen Coolness vor allem, die sie früher ausgezeichnet hat, so für Virginia Beach und eigentlich US-Rap bleiben Clips Legenden. Aber ich finde, für 2025 hätten sie mehr riskieren müssen. So. Und das war es auch schon zu USA. England hatte ein crazy Jahr. Und da muss ich auch ein bisschen ausholen. Zum einen hatten wir Dave, der nach Jahren, nach was? 4 Jahren wieder zurück ist. Mit dem Album The Boy Who Played the Harp. Und auch eher kontrovers gesehen, ist er denn wirklich ein genialer Künstler oder ist er auch schon nur noch ein corny Has-Been? Vielleicht beides. Dave ist an einem Punkt angekommen, an dem Erfolg halt nicht mehr nur befreit, sondern belastet. Und The Boy Who Played the Harp ist eben kein Album für schnelle Hits oder Playlist-Momente, sondern so eine 47-minütige, fast 50-minütige Selbstbefragung eines UK-Rap-Stars, der merkt, dass eben Ruhm und Geld und Status seine inneren Konflikte nicht gelöst, sondern nur lauter gemacht haben. Klingt jetzt auch bekannt, kennen wir von Leuten wie Drizzy Drake, solche Themen und Konzepte. Ob Dave so einer Sache gerecht wird und ob dann auch irgendwie zu etwas kommt, das klären wir gleich. Das Album beginnt auf jeden Fall mit einem starken Bild. Dave sitzt mit Legende Kano in einem schicken Restaurant über den Dächern Londons. Wagyu-Steak wird gegessen, Blick auf die Thames, Midweek-Vibes. Zwei Generationen britischer Rap-Exzellenz treffen da aufeinander, die sich eigentlich auch selten austauschen und das jetzt genau tun. Das ist nämlich Chapter 16. Wagyu on the 52nd floor just to take the piss. And somehow we've had to deal with higher stakes than this. You're the reason that I take the risk, have me on your tour team. I studied you since I was 14. I wanna know what life was like in your teens. We shared dreams. And even when we... Das emotionale Zentrum des gesamten Albums. 6 Minuten Gespräch, fast schon wie eine Therapiesession. Und Dave stellt die Fragen, die ihn seit Jahren verfolgen. Wie lebt man mit Ruhm, mit Schuld? Wie lebt man mit Erwartungen? Kano antwortet darauf ruhig, ganz reflektiert. Some years you'll worsen and some will better you. Hier merkt man dann auch, worum es ihm bei dem Album geht. Es geht um Orientierung. Er fühlt sich ein bisschen lost in der Welt und er möchte irgendwie wissen, wohin es geht. Er ist mittlerweile auch 27, der nähert sich der 30 und er spürt, okay, meine Rolle hat sich verändert. Jetzt guckt er auf jüngere Leute aus seiner Gegend, die Entscheidungen treffen, die auch deren Leben nachhaltig schädigen damit und schaden. Und er fragt sich dann, ob seine Musik überhaupt noch Relevanz hat, ob die überhaupt noch was bewirkt. Und ja, Liebe bleibt kompliziert, Nähe ist für ihn schwierig. Kano dreht den Spieß dann später um und stellt Fragen, die fast wehtun. ob Dave zum Beispiel jemals gemerkt hat, dass Menschen ihn nur als Portemonnaie sehen, ob man Siege schmecken und genießen kann, die man eigentlich gar nicht möchte. Und diese Momente machen dann deutlich, dass für ihn oder generell deutlich, wie viel da auf dem Spiel steht. Zuvor, das letzte Release war eben, das hatte ich vergessen zu erwähnen, gab es ja diese lockere Split Decision EP mit Central C, mit Ferrari auf der Yacht, mit Sommerhits, 10 Wochen, Platz 1 mit Sprinter. Hier kehrt aber Dave eigentlich zu dem zurück, wofür er am meisten geschätzt wird, und das ist halt introspektives Erzählen. So. Und der Titel des Albums, The Boy Who Played the Harp, bezieht sich auf den biblischen David, der mit seiner Harfe König Saul beruhigt, und genauso fühlt sich dieses Album auch an. Dave versucht irgendwie, sich selbst zu beruhigen. Musikalisch ist hier sehr viel reduziert, es ist melancholisch, wird auch getragen von James Blake, der mit Piano und so richtig geisterhaften Vocals so einen emotionalen Rahmen setzt. Auf History zum Beispiel blickt Dave auf seinen Aufstieg zurück, auf 175 Months spricht er fast beichtartig mit Gott und fragt sich, ob er zu weit von seiner Spiritualität entfernt ist. Can you look after my mom? She probably used the last prayer on me. Can't let the devil in. There's repentance in the Bible. God remind my exodus. Feel like we was meant for this. Move mountains and boulders. We had the majors, well, parents getting older. May they never need a shoulder. I done shit I can't condone. Wrote sermons on my own. I'm in church, more worried about the service on my phone. And on judgment day, are you gonna riot in my sins? Come on, nigga, you got cancer and I'm lying to his kids. God, I'm trying, but it hits me in my heart. I done lost so many niggas that's been with me. Zeilen wie How am I tryna pray for Congo with these diamonds on my neck zeigen, wie sehr ihn eigentlich so ein bisschen diese eigenen Widersprüche zerfressen. Auf Selfish und vor allem auf dem 8 Minuten langen My 27th Birthday wird das Album dann fast erdrückend ehrlich. Dave erzählt ja von Luxusurlauben, bei denen er sich für seine Privilegien schämt, von Dubai-Reisen, die seine politischen Statements, die er gesagt hat, untergraben, von Einsamkeit im eigenen Haus, Alkohol, Imposter Syndrome. I'm just here drinking liquor by myself. Is my music just becoming a depiction of my wealth? Never trust a girl whose lock screen's a picture of herself. I had to learn that shit myself. Now I'm sitting by myself with no girl. Like shit, I really did this to myself. 27 and I'm terrified of living by myself. Cause there's a kid inside myself I haven't healed. And me and him debate each other. I can't love myself. I'm made from two people that hate each other. My parents couldn't even save each other. Made each other unhappy. Used to be. How do I explain that I don't wanna heal because my identity is pain? Auch einer der zentralen Sätze des Albums. Und dieser Zwiespalt, den er lebt, das ist das, was ihn bedrückt, und fühlt sich aber auch ehrlich gesagt beim Hören des Albums irgendwann mal auch ein bisschen schwer und anstrengend an. So, und das ist nämlich das Problem. Du wirst hier so einer Therapiestunde unterzogen, die auch ein bisschen anstrengend ist, und dann fehlen hier wiederum ein bisschen mehr die luftigen Momente. Auch wenn das natürlich gut gewollt ist und gut gemeint ist, ein schweres Album per se ist nicht schlecht, aber wie wird das hier dargestellt? Und hier bleibt aber eine gewisse Enttäuschung, nicht weil das Album jetzt super schlecht ist, sondern weil irgendwie wirklich wenig hängen bleibt. So, das Album ist reflektiert und mutig, aber es fehlt irgendwie so der eine Song, der über das Album hinauslebt. Dave fällt für mich oder erreicht für mich mittlerweile mehr als Feature Artist als auf seinen eigenen Projekten. Und wenn ich dann an so Songs wie Three Rivers denke, den ich seit Jahren immer wieder höre, wird dann klar, hier fehlt irgendwie ein Moment oder hier fehlen mehrere Momente, die sich festsetzen, die bleiben. Und auch bei all diesen Widersprüchen gibt es nie, wenn er sich schon einlässt auf diesen Seelenstriptease, bei all diesen Widersprüchen gibt es nie irgendwie eine Schlussfolgerung, nie etwas, ich mach das jetzt oder dies, und die muss es auch nicht geben, aber das ist so ein bisschen, als würde jemand sagen, es würde jemand ständig Scheiße bauen, sagen, ich bin ein schlechter Mensch, und dann wieder Scheiße bauen, so, na, dann, ja, okay, dann bist du einfach Scheiße, keine Ahnung. Das ist so ein bisschen das, was mich hier gestört hat, so, man kann es hören, aber auch jetzt, ich kann nicht einen Song nennen, wo ich sagen würde, ja, hier, das ist es, das ist die Sache, die ich auch öfter hören möchte. Diese Experimente und diese langen Sachen, die er gemacht hat, ich finde, das ist ein guter Ansatz. Auch der, wie gesagt, der Song mit Kano, sehr, sehr nice, aber es ist nicht das, wo ich dann weiß, trotz des Konzepts möchte ich mir das öfter und gelegentlich anhören. Das ist nicht der Fall. Der britische Rap hat aber auch im, sagen wir mal, Untergrund abgeliefert. Wobei ich Untergrund mit Anführungsstrichen, weil Untergrund ist es auch nicht mehr, so wie diese zwei Leute explodiert sind. Aber der britische Rap-Untergrund hat gerade ein Luxusproblem. Denn zwei Namen sind 2025 quasi über Nacht explodiert. Zum einen ist es SD Kid aus Liverpool und Fake Mink aus London. Beide komplett unterschiedlich, beide maximal präsent, beide schon weiter, als man es Newcomern eigentlich zugestehen würde. Und beide werfen die gleiche Frage auf, für jeden, der sich zum ersten Mal mit den beiden beschäftigt: Wie viel Substanz steckt eigentlich hinter dem ganzen Hype? Ich würde sagen, wir fangen mal mit SD Kid an. Auch eine sehr besondere Persönlichkeit, und das vor allem an der Stimme, denn der Mann rappt nicht nur hart, der rappt richtig wütend. Sein Debütalbum Rebel ist ein 21-minütiger Ritt durch straßenbeleuchteten Exzess. Lean, Pillen, Backwoods, keine Metaphern, kein Filter, Fick deine Mutter Rap auf Scouts. Ja, also SD Kid versteckt sein Gesicht hinter einer schwarzen Maske. Die Stimme ist aber unverkennbar, denn dieser Scouse, dieser Liverpool-Akzent ist sein eigentliches Branding. So, und so hat UK-Rap bisher wirklich noch nicht geklungen. Tracks wie Prague, Mist oder Panic leben komplett von seiner Präsenz, also seiner Präsenz als Rapper. Der klingt wie jemand, der nichts erklären und niemanden gefallen will. Und das ist diese Roughness, die eigentlich extrem nice ist. Das funktioniert auch, denn genau diese Unmittelbarkeit, dieses Ich bin hier und jetzt drinne, das hat ihn auch so viral gemacht. Ne? Die Ticketpreise explodieren, es gibt absurde Verschwörungstheorien rum, Leute fragen sich ernsthaft, ob er Timothée Chalamet sein könnte. Jetzt gab es aber wiederum einen Remix zu seinem Song, wo Timothée Chalamet selbst drauf gerappt hat mit einem Crazy Verse. Auch sehr, 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 sehr coole Flyer-Aktion und coole Art, auch auf diese Gerüchte einzugehen. Bin sehr gespannt, was da noch kommt. Ich hoffe, dass es auch nicht wieder so ein bisschen so ein Gimmick-Ding ist, wo du eben nur eine Sache kannst. Das meinte ich eben gerade. Ist mir ein bisschen bei Freeze Corleone in Frankreich aufgefallen, der dann fantastischer Rapper ist, geisteskranke Produktion, geisteskranke, ja, das Ganze drumherum geht total hart, aber ich merke, ist mir aufgefallen, dass ihm dann schon ein bisschen die Variabilität fehlt, kann er denn noch was anderes machen? Und das ist leider nun mal so, dass wir 2025 eben schon ein bisschen mehr von unseren Rappern verlangen als nur rappen. Ob gut oder schlecht, das könnt ihr gerne entscheiden, aber es ist nun mal die Wahrheit. Wir wollen dann halt jemanden, der nicht nur die 20 Songs durchrappt, sondern der dann auch noch andere Sachen hat. Und ich bin halt gespannt, ob SD Kid da auch noch ein bisschen mehr Variation reinkriegen kann. Genau da kommt aber auch Fake Mink ins Spiel, so ein bisschen der andere Pol dieser neuen Bewegung. Fake Mink hatte wirklich absurdes Jahr. Vom Bedroom-Producer mit 10.000 Hörern zum Drake-Cosign, Frank Ocean-Story, auch Timothée Chalamet-Auftritt, Wireless-Festival, Mainstage. Das ging schneller, als irgendjemand mithalten konnte. Und musikalisch ist er schon in mancher Hinsicht das komplette Gegenteil von SD Kid. wo es Deekit schreibt, schwebt Fake Mink, seine Stimme klingt gepitcht, die ist fragil, die ist fast schwerelos, irgendwo zwischen Lucky und Dean Blunt und Internetmelodie verankert. Er selbst nennt seinen Stil Dirty Luxury und das passt auch erstaunlich gut. Es sind teure Referenzen mit einigen Flecken drauf. Songs so wie Crush, Music and Me, Baklava oder Loser Monologue zeigen, warum der Hype aber real ist. Emotionale Spannungen, echte innere Konflikte zwischen Spiritualität, Geld, Sehnsucht, Leere, irgendwie sich das Manövrieren durch das Internetzeitalter. Gerade Music in Me fühlt sich an wie so ein moderner UK-Klassiker im Kleinen, verletzlich, berauschend und doch irgendwie hängenbleibend. Aber auch hier gibt es Grenzen. Fake Mick lebt natürlich von dieser Mut, von Mystik, auch von diesem so, wer steckt da eigentlich dahinter? Da ist schon eine gewisse mysteriöse Aura, die ihn umgibt. Und viele seiner Hooks klingen tiefgründig, bleiben aber bewusst vage. So, der recycelt auch gerne Themen, natürlich Erfolg, Zweifel, Ambitionen. Und manchmal wirkt es schon so, als würde der Vibe das eigentliche Songwriting ersetzen, ist aber in dem Sinne jetzt gar kein Minuspunkt. Es ist das, was ihn ausmacht. Es ist das, was ihn irgendwo interessant macht. Es gibt noch kein richtiges Gesamtwerk. So, es gibt kein Projekt, eine EP oder Longplayer, sondern immer wieder Singles und Songs. Trotz allem waren das so viele Sachen und so ein Einfluss, den er dieses Jahr schon hatte, dass er einfach erwähnt werden muss. Diese endlose Reihe von Lucys verspricht einfach extrem viel. Und ich glaube, wenn da ein Projekt kommen sollte, die Co-Signs von allen möglichen Rap-Größen sind ja da, hoffe ich natürlich, dass er seinem Stil treu bleibt und so ein bisschen das noch weiter ausführt. Aber es ist ein extrem, extrem spannender Künstler, der sich auch, der Ami würde sagen, pinpointen lässt. Man kann nicht so sagen, okay, das ist ein Stil und das macht er, sondern es wechselt. Da sind immer wieder auch Sachen drin, auch hier wieder so Hyperpop-Einflüsse, 80-Sounds, Karussell-Sounds, der Song, Gott, wie hieß der, den habe ich tot gefeiert, mit Buckshot, Fever. You know I'm cold, but I'm hot. Brutal geil, brutal geil. Hab ich auch rauf und runter gehört jetzt, auch die letzten Wochen nochmal. Das sind schon andere Sounds, andere Klänge, andere Sachen, die evoziert werden. Das ist so wirklich George Michael Pop auf Lean im Rap-Gewand. So würde ich es beschreiben. Was SD-Kid und Fake Mink verbindet, ist dann auf jeden Fall ihre sofortige Berühmtheit. SD-Kid mehr durch rohe Energie und eben dieses Geheimnistuerei, Fake Mink durch seine Ästhetik und Internetintelligenz. Und ja, beide sind exemplarisch für eine neue UK-Generation, eben die nicht mehr langsam wächst, sondern einfach direkt ins Rampenlicht geschleudert wird. Und UK Underground dieses Jahr extrem krass unterwegs. Deswegen, ich bin gespannt, was von beiden noch kommt, aber beides Künstler, die ich gerne und mit Spannung verfolgen werde, und ihr solltet das auch tun. England hat halt für mich einen, dieses Jahr einen speziellen Stellenwert, einfach weil auch mein Album des Jahres aus England kommt, und zwar von einem Künstler, der schon vor 25 unglaublich viel gesehen, erlebt und verarbeitet hat, und das ist Jim Legacy, ein junger Künstler mit einer alten Seele, ein Gott, das klingt so schlimm, aber ja, es ist ein Pitchfork hat geschrieben, ein Tumblr-Pilled Millennial, der schon in seinen frühen Bedroom-Pop-Tagen Songs gebaut hat, die eben mehr waren als nur nostalgische Moodboards. Er kombiniert so richtig Emo-Gitarren, Afro-Beat-Drums, erkennbare Samples, alte Trap-Ansagen, DJ-Sprüche, aktuelle Rhythmen wie Jersey Clubs zu kurzen, intensiven Tracks, die Geschichten über Obdachlosigkeit, Verlust, Heimatlosigkeit und Selbstfindung erzählen. Und schon früher war er ein Meister darin, in 2 Minuten Songs eine erstaunliche Tiefe zu erzeugen. Und seine Stimme kann alles. Sanft flattern, aggressiv rappen, wunderschön singen, Melodien einfangen, einfach alles. So. Und auf seinem Debüt Mixtape, für mich Album Black British Music, geht Jim Legacy nun einen Schritt weiter. Der arbeitet auch mit einigen fremden Produzenten. Sein Sound ist polierter, nahtloser, fast schon cineastisch, kinomäßig, und doch, ja, lässt er die Songs atmen, die fühlen sich lebendig an. Es ist eine wunderbare Reise, und ja, man merkt einfach sofort, dass er nicht einfach nur so ein bisschen kleiner Soundcloud-Künstler ist, sondern ein richtiger Pop-Auteur, der seine eigene Vision hat und die auf ein neues Level hebt. Das zeigt seine besten Produktionen bisher. Er hat ja früher auch für andere Rapper produziert, eben auch für Dave. Und ja, es zeigt seine besten Produktionen, sein ausgefeiltestes Songwriting, irgendwo zwischen emotionaler Rohheit und ja, so Cut-and-Paste-Magie. Legacy ist einfach, er ist am stärksten, wenn alles zur gleichen Zeit passiert. Hier prallen Samples aufeinander, Drums knallen rein, so wie Finger auf Pads, Drops übertönen alles, und der steuert das ganze Chaos und bewegt sich auch durch dieses ganze Chaos mit einer absoluten Leichtigkeit. Ich habe das Album gehört im Juli, als es rauskam. Da bin ich gerade nach in Polen gewesen für ein verlängertes Wochenende. In der Woche davor sind so Sachen passiert, die einfach mir persönlich extrem wehgetan haben, wo Sachen nicht liefen, wie sie hätten laufen sollen. Und das Album kam für mich irgendwie zum richtigen Zeitpunkt. Deswegen verbinde ich damit auch persönlich viel, weil es irgendwie so richtig, es war alles in einem, es war so kleine, ich weiß, es klingt so richtig corny, cringy, aber es ist tatsächlich noch möglich. Das war so eine kleine Therapiestunde, das Album. Und das hat mir extrem gut getan, und deswegen hat er, wenn er mich schon doch so emotional catcht in diesem Überfluss aus Informationen und Musik und Releases und Filmen und so, dann hat das schon was zu bedeuten. Deswegen ist Black British Music für mich schon wirklich ein besonderes Release. Und Sachen wie Stick, minimalistisch, direkt, er legt so seine Verletzlichkeit offen, aber dieser nice Beat, der dann reinkommt, fantastisch. Dann dieser brutal catchy Chipmunk Soul Hit Father. Off the road on my own too, I never had a father. I never had a father. She said she grew up all alone, I know. She's independent, wanna spend my money. She's independent, wanna spend my money on her. She said I shouldn't, father. Said I shouldn't. Father. Wo er so ein bisschen das Fehlen eines männlichen Rollenmodells verarbeitet und auch zeigt, wie er mit wenigen Worten viel erzählen kann. Ein Song voll mit Wärme, aber auch so Verletzlichkeit. Und das alles in diesem übelsten catchy Gewand. Fantastisch. 06 Wayne Rooney. Geisteskranke, nostalgische FIFA-Vibes. Das ist Teen, Drama, Pop, Punk fast schon auf Stadionniveau. Man kann, der Song hätte wirklich auf FIFA 2007 sein können. Unfassbar nice. Wayne Rooney selbst hat auch den Song retweetet oder irgendwie reagiert und meinte, brutales Ding, und sehr, sehr nice gemacht. Don't Be a Bitch knallt übelst geil rein, auch mit einem gewissen Humor, den er da an den Tag legt, und diese Produktion, boah. Yeah, don't be a bitch. Wanna be a bitch, then that's okay. Go make money on my own way. I don't wanna know like the old days. You don't love me, stop skipping all the foreplay. Money on my head. wo er auch noch so diesen Informer-Song umwandelt und diese berühmte Hook dort verarbeitet, kreativ bis zum Get-Now. Und der letzte Song, der für mich, der wird sehr selten genannt, für mich absolutes Highlight darstellt, Brief. Always, I've been ignoring the seasons, the loss of your life I've been grieving, I wish I could ask how you've been keeping, there's a hello and there's a play. Unfassbar sanft, fast wie so ein Tagebucheintrag in Musikform. So ein richtiger Ruhemoment auf einem eigentlich sehr dynamischen Album. Wirklich, wirklich fantastisch. Und Jim Legacy mischt Genres eben nicht aus so Effekthascherei, sondern so aus einem, irgendwie merkt man das so, der hat das Bedürfnis, Emotionen, Gedanken und Geschichten zu transportieren. So, und da ist auch viel Storytelling auf dem Album, aber es passiert halt eben auf eine andere Art, auf eine neue Art und Weise. Jetzt du Afro-Pop dabei, Pop-Punk, Emo, Singer-Songwriter, Chipmunk-Soul, alles lebt zusammen, ohne dass es irgendwie aufgesetzt wirkt und ohne dass es sich beißt, was ich crazy finde. Produktion ist dreamy, impressionistisch, sehr viel Reverb drauf, smeared Synths. Das ist wirklich, ja, so selbstbewusst gemischt und es funktioniert auch alles, wo du denkst, okay, wir haben hier wirklich jemanden ganz Besonderes an der Produktion, an den Reglern, auch vor dem Mikrofon, wo ich merke, das könnte schon generational Talent sein. So, und die, also wirklich, ich will mir nicht ausmalen, was da noch kommen kann, wenn er so weitermacht, aber was so wie, also so ein Projekt, was nur vor Ideen sprudelt, habe ich lange nicht mehr gesehen. So, und auch ja, thematisch sehr dicht, es geht hier um Herkunft, es geht um Selbstfindung, dann auch noch Referenzen wie zu diesem Windrush-Generation-Skandal, wo es dann wirklich geht um alte Migranten in Britannien und die dann abgeschoben wurden und Skandale der Politik, Sachen, die da mit rein gemischt werden, auch seine Erfahrungen, er ist in Lewisham aufgewachsen und es ist so ein richtig kleiner, weil das Album nicht super lange ist, aber so ein kleiner Dschungel aus Informationen, aus Sounds, aus Inspirationen, aus Referenzen. Wow, wirklich wow. Ich weiß nicht, wie ich das sonst zusammenfassen kann, außer dass es ein extrem vielschichtiges kulturelles Statement ist und vielleicht auch ein Blick in die Zukunft der UK-Szene. Wahnsinn. So, und ja, der hat einfach die perfekte Balance gefunden zwischen Intimität und Größe und Catchiness und Emotionalität und ja, es ist irgendwie alles drinne und deswegen für mich so ein richtiges Album, was so nach vorne schaut, Status Quo 2025 gibt von dem, was möglich ist und von dem, was in der Zukunft noch kommen kann, was Rap und UK-Szene angeht und vielleicht auch Rap im Allgemeinen, deswegen ich würde mich jetzt schon festlegen für mich das Album des Jahres 2025 und das ist ein, ja, das Album ist ein Statement, was noch lange nachklingen wird. Eigentlich so viel zum Thema Rap. Ich habe auch ein paar Pop-Sachen gehört, denn auf eine andere Sache hatte ich mich auch sehr, sehr groß gefreut. Auch eine der Hoffnungen für dieses Jahr, und zwar das neue Tame Impala Album Deadbeat. Leider eine der größten Enttäuschungen des Jahres für mich. Und es tut wirklich weh. Kevin Parker, der Mann, der hinter Tame Impala steckt, der nimmt auf Deadbeat so eine überraschende Linkskurve auf die Tanzfläche, ja, mit vielen, ja, so House, Elektro-House, Drifts. Und klingt dabei einfach nur erschreckend verloren. So, und wo eigentlich ein experimenteller Ansatz hier hätte spannend sein können zu seinen typischen melodischen, großen, auch funky Balladen und tanzbaren Songs, so natürlich mit diesem 70er, 80er Einfluss, da noch ein bisschen mehr elektronische Musik dazu zu nehmen, hätte cool werden können, aber am Ende ist dann ein Album mit hohlen Songs und halben Ideen rausgekommen. So, und Kevin Parker war eigentlich immer ein Virtuose, der hat so richtig prismenartige, zugängliche Hits erschaffen und ja, so ein perfekte Mischung zwischen Madonna, Phil Spector und Quincy Jones für Pop gefunden. Und war auch einst ein Synonym für faszinierende, verträumte Indie-Pop-Grooves, so die man endlos in den Kopfhörern genießen konnte, auf Dauerschleife. So, und er konnte auch immer so die Perspektive von Außenseitern einfangen, so hat er sich auch immer gesehen, als einsames Kid, das irgendwie noch keinen Weg zu ein bisschen düsteren oder rockigen Sounds gefunden hatte. Und das ist aber alles, all das, was ihn gut gemacht hat und ihn ausgezeichnet hat, ist irgendwie auf Deadbeat verloren gegangen. So, und er probiert sich hier wirklich an allem. Du hast Progressive House, du hast Four to the Floor Tracks, du hast Rave-Elemente, Dance-Momente, Singles wie Ethereal Connection oder eben auch Oblivion zeigen, dass er es ernst meint. Funktionieren aber eben auch nur so halb. Die Songs drehen sich irgendwie im Kreis, die suchen nach Höhepunkten, die nie kommen und hinterlassen irgendwie so einen monotonen Eindruck. Das Album kommt nie richtig in Fahrt. Und ja, selbst sein Falsetto-Gesang, so früher so ein richtig emotionales Werkzeug, das er eingesetzt hat, wirkt hier einfach übelst leblos, einfach tot. Tote Nummer. So, und auch Tracks wie Loser oder No Reply sollen so vielleicht so ein bisschen die innere Krise von Kevin Parker transportieren, aber so, dass er das Gefühl, dass er mental immer noch derselbe Verlierer ist, aber es wirkt einfach über weite Strecken ermüdend. Dann hast du mit My Old Ways so ein jazzy Piano-Lick, der in anderen Händen, ich will nicht sagen in besseren Händen, in anderen Händen hätte richtig abheben können, aber stattdessen plätschert der Song für 5 Minuten vor sich hin und führt zu nichts. Und das Album leidet einfach an diesen halbgaren Ideen. Du hast so Piece of Heaven, so ein Enya und Hollaback Girl Mashup. See You on Monday klingt wie so eine Demo, die wir hätten eigentlich nicht hören sollen. Auch an manchen Stellen alles so komisch abgemischt. Ich weiß nicht, ob das gewollt war. Das klingt, als wollte er sich an was Neuem ausprobieren, was ja an sich gut ist, aber er ist halt einfach vielleicht nicht ein guter Dance-Pop-Produzent und dem fehlt einfach das Handwerk oder fehlt irgendwie die Finesse und dieses Detailverliebte, jedenfalls bei diesen Elektro-Sounds, was sonst den Sound von Tame Impala ausgemacht haben. So. Und ja, das, keine Ahnung, Drum-Machines und primitive Loops und so, wo ich mir denke, Sonne, das hast du eigentlich doch schon 1000-mal besser hingekriegt. Man kann, und das ist das Problem, man kann hier trotzdem auf dem Album hören, dass hier Potenzial ist, um das besser zu machen. Auch so Dracula ist so ein bisschen, hat so eine cheesy, schon eher Tame Impala-mäßige, so eine charmante Boogie-Note. Also man merkte, es ist noch da, aber Kevin Parker befindet sich in so einem Zwischenraum. So, ich bin ja jetzt eigentlich erwachsen, ich bin erfolgreich, ich bin verheiratet, aber immer noch auf der Suche nach irgendeiner künstlerischen Heimat, die er eigentlich gefunden hatte. Die hätte er vielleicht nur ein bisschen weiter ausbauen müssen. Das war sein Versuch hier, aber es ist halt einfach die falsche Richtung. Ist leider so, kann auch passieren, ist in Ordnung. Aber wenn ich das vergleiche mit Slow Rush, wann kam das? 2020, 21, irgendwie so, was da für unfassbare Hits drauf sind, die ich bis heute höre. Borderline, was für ein Megasong. Auch da hat er schon wieder so Dance-Einleihen, aber die hat er so intelligent verarbeitet und hier wirkt es einfach wie so ein lustloses Aufwärmen der Ideen, ohne dass diese Sachen wirklich zusammenpassen. Wird einfach nur dran geklatscht, hier ein Knallerbeat. End of Summer habe ich ja noch gut gefeiert und fand ich cool, aber es ist echt fast schon so ein trauriges Ergebnis. So, das hätte hier richtig eigentlich ein tolles Comeback sein können. Und er tritt ja auch nächstes Jahr in Deutschland auf und einige Freunde haben schon Tickets und so. Ich muss aber ehrlich sagen, meine Lust ist irgendwie vergangen. Auch wenn er da sicher auch andere Songs spielen wird, aber Lust ist vergangen, nach dem Album auf ein Konzert zu gehen. Das ist einfach super schade. Ich will es auch nicht totreden und schlecht reden, aber es ist einfach, ich bin schon doch, ja, ich will mich schon als Fan bezeichnen und da ist das einfach verloren gegangen. Sein Mojo. Diese Liebe zum Detail, diese Verspieltheit, diese unglaublichen, so zeitlosen Melodien, so als hätte man wirklich, als hätte er sich mit Stevie Wonder eingeschlossen im Jahr 1977, so, und das alles auf so einem, auf so, so modernen Produktionen und, boah, das war das, was ihn immer ausgezeichnet hat und Dead Beat ist nichts davon, so, das kann man gehört haben, das Album, weiß jetzt keine Vollkatastrophe, aber es macht irgendwie, also nach der Hälfte vom Album ist man schon ermüdet. So, und das ist leider eine enttäuschende Abkehr von einem Künstler, der einst wirklich Tanzfläche und meine Kopfhörer verzaubert hat. Deswegen, es tut leid. Und wenn man jetzt wieder 4, 5 Jahre auf ein Album warten muss, dann tut es doppelt weh. Ist wirklich schade. Eine andere Pop-Koryphäe mittlerweile, na, Koryphäe ist falsch, aber doch eine der größten Popsängerinnen der Welt mittlerweile und spannendsten vor allem ist Rosalía aus Spanien, die mit Lux ihr viertes Album abgeliefert hat. Ein opulentes, avantgardistisches, großgedachtes Pop-Kunstwerk, das sich von verschiedenen Genres von Romantik und Religion ja gleichermaßen zusammensetzt. Motomami von 22 war ja wirklich so ein sofort funktionierendes Pop-Album. Das ist eingeschlagen mit knallenden Beats, Genresprüngen von Flamenco bis zu Berghain-Energie, was lustig ist, weil es auf dem neuen Album einen Song namens Berghain gibt und so einem extrem cleveren Umgang mit Pop-Konventionen. Wirklich Motomami, eins der besten Pop-Alben der letzten schon 10 Jahre, 15 Jahre sicher, wo einfach so ein Mut dabei war, zu singen, zu performen, einen eigenen Film aufzubauen. Das war wirklich wie so eine Druckwelle, die kam und es gab wenig Vergleichbares vorher. Deswegen, das war auch irgendwie so der totale Durchbruch zur Mainstream-Künstlerin, aber auch zu dem Kritikererfolg und zu der richtigen weltweiten Hochachtung. Und Lux ist kein Nachfolger, also ist ein Nachfolger, aber kein Sequel, sondern was ganz anderes. Das ist wie, es verlangt vor allem Geduld, muss man sagen. Das Album ist wie eine Ballade in Übergröße, so eine Oper für die moderne Popseele, bei der man irgendwie sich erst einlassen und einsteigen muss, bevor es die totale Wirkung entfalten kann. Die Grundidee von dem Album ist aber auch mutig und cool. Lux ist nämlich in 4 Sätze unterteilt. Rosalía selbst singt in 13 Sprachen, auch Deutsch. Hier treffen so richtig orchestrale Arrangements auf Pop-Arrangements, auf Chöre und klassische Instrumentierungen. Und trotzdem bleibt bei dem Ganzen ihre Stimme, die wirklich fantastisch ist, so wie so der Leuchtturm in diesem ganzen Klangkosmos. Stücke wie Sexo, Violencia y Llantas oder La Perla zeigen sofort, dass Rosalía die Kontrolle über ihr Reich behalten hat. Es geht um Herzschmerz, es geht um Selbstbestimmung und Macht in einem Tonfall, der zum einen theatralisch und unmittelbar ist.
¿Quién pudiera vivir entre los dos? Primero amar el mundo. Quien pudiera vivir entre los dos, primero amar el mundo y luego amar a Dios.
Das Album an sich ist ja auch weniger so ein Dopaminfeuerwerk wie Motomami, sondern mehr so ein Lehrstück in Reflexion und Nachdenken. Kurz gesagt, es ist es ist ruhiger, aber auch dramatischer, eben dramatischer, aber auf nicht so eine catchy Art, sondern auf eine Art, die ja wehtut, weil man sich mit dem Schmerz in sich selbst auseinandersetzen muss. Dann gibt es Sachen wie Songs wie La Rumba del Perdón, die so ein bisschen Rosalias den Akt der Vergebung als so eine aktive Entscheidung beschreibt. Dann auch hier die Mischung aus Flamenco, Tradition, modernen Pop-Elementen, klingt fast schon kirchlich, extrem emotional und virtuos zugleich. Bei Novia Robot zeigt sie so, oder erstellt sie eigentlich schreibt sie eine clevere Satire auf die Konsumgesellschaft und den Druck von männlicher Erwartung. Novia Robot, also die Roboterfreundin, ja, die Roboterpartnerin, zum einen poetisch und trotzdem auch gesellschaftlich relevant. Und es ist ein Album, für das ich noch mehr Zeit brauchen werde, um es richtig einordnen zu können, weil ich euch nicht mal sagen kann, ob ich es wirklich mag und liebe. Ich respektiere das Album sehr. Aber es ist was völlig anderes als Motomami und ich muss mit diesem Unterschied noch ein bisschen umgehen. So. Damals haben diese ganzen Genre-Mixes so direkt ins Schwarze getroffen, diese Mashups, Flamenco, House, Reggaeton, Pop, alles verschmolz zu so einem aggressiven, glänzenden Sound, der direkt zündete und Lux ist halt einfach langsamer, opernhafter. Es fühlt sich an wie eine Oper, muss man ehrlich sagen. Und man spürt, dass sie hier was völlig anderes angeht. So, sie lässt sich richtig viel Zeit, die lotet Themen wie Liebe, Verlust und vor allem auch Religion viel mehr aus und nutzt dafür so ein orchestrales Klangbild. Das ist für mich in meiner Meinung nach der richtige Schritt für so eine Künstlerin, die ja bereits gezeigt hat, dass sie Pop völlig neu denken kann, nur eben auf einer anderen Ebene als beim Vorgänger. Auch die Chöre und das Orchester und diese klassischen Instrumente, die verschmelzen mit ihrer Stimme und das ist irgendwie auch eine Erfahrung, die man eben nicht so nebenbei konsumieren kann. Sie zeigt, Rosalía ist ja wirklich auch klassisch ausgebildet als Sängerin und Tänzerin und die demonstriert hier eben nicht nur technisches Können, sondern auch irgendwie absoluten Mut, so ein bisschen sich verletzlich zu zeigen und Seiten zu zeigen, die man nicht von ihr erwarten würde und die vielleicht auch nicht auf einem normalen Popalbum stattfinden. Es ist sehr interessant, aber ich brauche einfach mehr Zeit mit dem Album, muss ich ehrlich sagen. Ich war anfangs echt überfordert. Ich werde wärmer damit, aber ich glaube, jetzt in dem Stress vor weihnachtlichem Stress, in dem Stress der letzten Wochen, konnte ich nicht so viel Zeit dem Album geben, wie es vielleicht benötigt. Vielleicht jetzt in den Weihnachtsferien auf einer langen Autofahrt aus Polen oder so habe ich Zeit, mich da ein bisschen mehr einzulassen. Vielleicht auch eben auf dieser emotionalen Ebene. Und dann mal sehen, wie ich mich dann fühle und was ich dann denke. Aber es ist auf jeden Fall ein Popalbum, das auf einer anderen Frequenz arbeitet, voller Dramatik, voller Humor, Spiritualität, eben diese religiösen Themen und ich glaube, so einer richtig brutalen Ehrlichkeit. Ich habe auch der anderen, noch in Ticken größeren Pop-Ikone eine Chance gegeben, und zwar Taylor. Die liebe Taylor Swift hat ihr Album Life of a Showgirl released, das meistverkaufte Album des Jahres. Ja, muss es sein. Ich glaube, es war noch schon seit einer ersten Woche, keine Ahnung, 4 Mio verkauft. Oder war das so? Oder erster Monat? Keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwas mit 4 Mio, hatte ich gelesen. Wurden abgesetzt. Also die Frau raucht mal wieder die Konkurrenz. Und ja, warum nicht? Ich höre mir alles an. Ich wollte mir das geben. Und ja, auch beim 10. Album oder 11. Album nach dem Debüt ist sie größer als je zuvor. Ich finde, Taylors Musik war schon mal spannender. Es gab Songs, und ich rede jetzt nicht von Shake It Off oder sonst was, es gab schon Songs auf Midnights und so, da gab es auch mehr Klangexperimente, wo du dachtest, okay, das ist eben nicht nur glatt gebügelter Country-Pop von so einer wohlhabenden weißen Amerikanerin, sondern hier ist, da ist was dahinter, da ist ein bisschen Biss dahinter. Aber auch Life of a Showgirl hat ein bisschen mehr Standouts und ist ein besseres Album als Tortured Poets. Ich meine es ernst, es ist ein kohärentes Album, ist irgendwie 13, 14 Songs sehr kompakt gehalten. Künstlerisch in vielerlei Hinsicht vielleicht etwas vorhersehbar, weil sie einfach ihrer bewussten Formel treu bleibt. Persönliche Memoiren, romantische Reflexionen, gelegentliche Diss-Tracks. Hier werden Diss-Tracks an Charlie XCX gesendet. Es gibt aber auch Referenzen an 50 Cent Songs, ja, dass sie beim 50 Cent Song jemanden geküsst hat. Da konnte ich nicht anders als dem Album eine Chance geben. Und das auch fühlen. Deswegen auch nochmal 50 Pluspunkte an Taylor. Muss ich einfach sagen, das ist halt der 50-Bias, der spielt ein bisschen mit rein. Natürlich wieder der Hauchdrama. Es geht auch viel um ihren Verlobten mittlerweile, Travis Kelce von den Kansas City Chiefs. Eine Riesen-Story, dass die beiden sich ja verlobt haben. Jack Antonoff ist diesmal nicht als Produzent dabei, aber dann hast du noch jemanden wie Max Martin, der sowieso Pop der letzten 20 Jahre geprägt hat mit seinen Produktionen. Ja, einfach wie immer solide und Hochglanz. Und es gibt auch Sachen, die wirklich funktionieren. Ich war überrascht. Wie gesagt, ich gehe an sowas dann halt ohne Erwartung ran bei einer Taylor. Und dann aber so Sachen wie Father Figure zeigen dann schon, dass sie Songwriting-Talent hat, dass sie manchmal wirklich dann rausholt. Die Bridges sitzen perfekt. Dann hast du weitere Highlights wie Wood oder Actually Romantic, auch Ophelia ist ein echter catchy Hit und mein Fave Wishlist. I just want you. Setzt einfach so angenehm verträumte Akzente, wo sie mit der Stimme hochgeht in der Hook, finde ich extrem catchy. Aber klar, ich glaube, hier fehlt dann einfach so ein bisschen der Mut zur Evolution. Es wirkt ein bisschen wie die Fortsetzung von vielen bekannten Pop-Tricks, die sie schon seit einiger Zeit nutzt, anstatt hier neue Wege zu gehen. Vielleicht kann sie ja irgendwie sich ein bisschen Inspo holen, eben von einer Rosalia. Vielleicht nicht von einer Charlie XCX, das wird schwierig, aber ja, warum nicht? Ein bisschen mehr Soundexperimente, weil sie das auf Reputation auch schon mal hingekriegt hat. Deswegen, ich fand, das war ein völlig okayes, gutes Pop-Album, das man pumpen kann, was auch nicht zu lange geht oder irgendwie übertreibt. Und die eine Sache, die ich, deswegen war es, fand ich es interessant, dann doch über das Album zu reden. Und ich ziehe jetzt wieder den Bogen so ein bisschen zu Rap und auch ein bisschen Deutschrap, der gar nicht vorkommt. Was diese Frau gecheckt hat, und viele können jetzt sagen, ja, es ist alles durchkommerzialisiert und so, ja, alles okay, bla bla bla. Du hast hier einen Faden, einen roten Faden von der Promo bis zum Release, zu den Videos, zu den zum Merchandising. Ich meine, verdammt, ich kann mir im Taylor Swift Europe Online-Shop kann ich mir Weihnachtsbaumanhänger kaufen, die zu jedem Song auf dem Album passen und zu allen ihren anderen Alben und sonst was. Ich will nur sagen, die Frau nimmt sich selbst ernst und die nimmt ihre Musik ernst und deswegen, glaube ich, kommen ihre Fans, wenn man Taylor Swift-Fan ist, kommt man brutal auf seine Kosten. Und wenn ich dann höre, dass dann Rapper einfach, oder ich meine, was heißt höre, ich sehe das ja anhand der Qualität und was zum Teil uns dann dann zum Fraß vorgeworfen wird, wie Rapper auf ihre eigene Arbeit scheißen, auf ihre eigene Kunst scheißen, auf das eigene Genre scheißen, auf den Zuhörer scheißen, dann denke ich mir, vielleicht ist es auch ganz gut, wenn dieses Genre jetzt auch die nächsten Jahre dann abstirbt, bevor es dann wieder neu starten kann. Aber Central C sagt, er hat sich keine Mühe gegeben bei seinem Album, weil es halt auch gereicht hat, dass er so und so rappt und keiner hat ihn danach gefragt und es war nicht vonnöten. Dann denke ich mir, weißt du was, fickt euch. Du hast hier eine Popkünstlerin, die wirklich ihr Album eben auch als Event sieht und sich dementsprechend verhält und mir das auch so verkauft. Und weißt du was? Kommerzialisierung hin oder her, Industry Machine und Industry Baby und sonst was hin und her, ich kaufe dir das ab, weil du das ernst machst, weil du deine eigene Musik liebst, weil du hinter deiner eigenen Musik stehst. So, wir sind eigentlich am Ende der Folge angekommen. Aber auf ein Projekt möchte ich noch eingehen. Eine Empfehlung, die ich sehr spät wahrgenommen habe. War keine wirkliche Empfehlung. Ich habe es gesehen bei den Top-Releases des Jahres vom Kollegen Lieber. Und zwar eine junge Französin, die Hyperpop macht, namens OK Lou, O-K-L-O-U geschrieben. Ich habe mir die Zeit genommen und es ist schade, dass ich erst so spät in dem Jahr das entdecke, weil das Album kam schon im Februar und im Oktober noch eine kleine Re-Edition mit 4 neuen Songs. Weil das hätte mir, glaube ich, da hätte ich schon früher eine Folge gemacht und früher eine Review gemacht, hätte ich das Album früher mitbekommen. Ich habe einfach geschlafen, ich habe geschliebt, denn das Projekt Choke Enough von OK Lou ist auch für mich ein großer Contender auf Album des Jahres. Und ich bin hin und weg, was mir diese junge Dame hier präsentiert hat. Denn mit Choke Enough zeigt sie, dass sie eben nicht nur ein oder alles nicht mehr ist als ein Geheimtipp der französischen Elektropop-Szene. Sie heißt Marie-Lou Meniel, tritt unter dem Künstlernamen OK Lou auf und sie hat oder entfaltet auf ihrem Debütalbum Choke Enough einfach eine ja fast schon magische Synthese aus Y2K, 2000er Ästhetik, aus barocker Musik, ja wirklich barocker Musik und eleganter, verträumter Elektronik. Sie hat bereits 2020 eine EP namens Galore gedroppt, nie von ihr oder davon was gehört, aber selbst das, auf dem Album konnte man sehen, dass sie ihr eigenes Universum aus Klangfarben und Texturen und räumlichen Effekten schafft und jetzt hat sie es auf die totale Spitze getrieben. Sie ist ausgebildete Musikerin, sie kommt aus Poitiers im Westen von Frankreich und die bringt eigentlich die Präzision von so einer klassischen Komponistin, deswegen merkt man ihre Ausbildung, musikalische Ausbildung, bringt sie in Verbindung mit Clubmusik. Jedes Stück auf diesem Album ist wie so eine kleine, sorgfältig gearbeitete Skulptur, in der irgendwie jedes Instrument, jede Stimme, jedes Synthi, jede Drum eine eigene Persönlichkeit trägt. Gerade auch, ich meine, sogar der Opener Endless entfaltet sich von so einem verschachtelten Rhythmus zu einer verträumten Ballade. Unterlegt von so ganz subtilen, ganz so leisen Oboenklängen, schwebende Keyboard-Passagen sind drinne und spätestens im Opener merkt man, dass OK Lou eben keine gewöhnliche Popkünstlerin ist, sondern eine, die so richtig klassische Musikalität, elektronische Produktion und so eine richtig aufeinander aufbauende Klanggestaltung, Soundgestaltung verstanden hat und perfekt miteinander verschmelzen lässt. Der Titeltrack zum Beispiel, Choke Enough, ist so ein Paradebeispiel für diesen Ansatz. Du hast hier 4 Minuten, wo sich die Komposition wie in so einem rhythmischen, hypnotischen Tanz durch Räume und Schichten bewegt. Die Klangfarben verändern sich stetig. Hier kommt mal etwas reingeschwoben. Hier mal im Hintergrund eine Synthi, die ein bisschen lauter wird und wieder herausschwebt. Und niemals gibt es irgendwie einen festen Punkt, wo der Song verharrt. Es ist so Musik, die gleichzeitig, also auch so Sounds, die wirken zum einen auf der einen Seite vertraut und bekannt und du fühlst dich wieder, weil du denkst, hey, diese Melodie habe ich doch bei Zelda gehört oder bei Mario Kart oder sonst wo, so ganz leicht diese elektronischen, fast schon wirklich so 2000er Gameplay-Sounds und dann so eine richtig absolute, wie soll ich sagen, schwebende Atmosphäre. Es ist unfassbar faszinierend, wie sie das hier zusammengebastelt hat und was sie da erschaffen hat. Das ist, ja, ich kann es auch gar nicht sagen. Man kann gar nicht sagen, wer sie ist, wer sie sein will. Sie bleibt total geheimnisvoll. Das ist wie so eine Figur, auch ihre Stimme, wie sie manchmal rein und aus dem Song wieder rausschwebt. Das ist wie so eine Figur, die man aus der Ferne beobachtet. Auch, und das ist einer meiner absoluten Lieblinge auf dem Album, der Song Harvest Sky. Der inspiriert von Kindheitserinnerungen ist an die Fête de la Saint-Jean, also an alte Sommernächte, in denen sie gefeiert hat. Und das holt sie hier mit so einer richtigen, fast schon Techno-Synthie, die reinkommt, die ich brutal geil finde. Ein fantastischer, unglaublich guter Song, den ich auch direkt beim ersten Mal in der Schleife gehört habe. Und ein weiteres Element, was ich herausragend finde auf Choke Enough, ist so ein bisschen diese spielerische, wie Polyphonie, also einfach diese mehreren Klänge, die zusammenwirken, die wahrscheinlich sie auch aus ihrer klassischen Ausbildung mitbringt. Sie hat auch Field Recordings gemacht, also wo sie mit einem Mikro irgendwie in der U-Bahn stand und Pieptöne aufnimmt, und all das verarbeitet sie auch hier in dem Album, auch in Stücken wie Thank You for Recording, so tauschen so Synthesizer und Flöte unterschiedliche Melodien aus, als würden die beiden miteinander kommunizieren. So, dann auf Ice Cream Truck, ICT, öffnet sie das Klangspektrum. Du hast dann die Melodie oder diese Melodieführung erinnert fast an einen Sebastian Bach-Song. Hat mich extrem getroffen, weil es einen Song von ihm gibt, ich glaube die Siciliana, aber ich will nichts Falsches sagen, welche das ist, die ich am Ende des Films Breaking the Waves gehört habe. Kein Film hat mich jemals emotional so hops genommen wie Breaking the Waves, hat mich komplett zerstört. Und am Ende läuft dieser Song, und deswegen immer wenn ich so diese diese Oboentöne höre, dann trifft mich das ins Mark, und das hat sie hier einfach in diesem ICT Ice Cream Truck Song so aufgegriffen. Mich würde es nicht wundern, wenn sie den Film auch gesehen hat und dann inspiriert war davon, oder wenn sie wirklich Bach gesampelt hat, würde mich das nicht wundern. Aber der Song hat fast so eine theatralische, opernhafte Qualität. Es ist unglaublich. Ich hab sowas einfach noch nicht gehört. Dieses bewusste Spiel mit musikalischen Rollen, mit Motiven, auch mit diesen hyperpräzisen elektronischen Beats, das macht das Album alleine so in der Form, wie es musikalisch aufgebaut ist, unfassbar komplex, ohne dass dabei die Emotionalität und ohne dass dabei die Vibes verloren gehen. So, und trotz dieser detailreichen Produktion bleibt OK Lou immer nah an ihrem eigenen Ton. Ihre Stimme ist auch in all diesen Sounds so ein eigenes Element, was sie selbst wie ein Musikinstrument einsetzt. Das ist wirklich krass. Ich finde es unfassbar, unfassbar krass. Da, wie gesagt, lieber Shoutout for Putting Me On, aber damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Und was hat mir auch so gut gefallen? Genau, der dritte Song, Family and Friends. If I have a crit on my belly, stepping into the fantasy, where I wanna go back in time to the infinite center in the womb of my mother. Boah, ist das geil. Auch Take Me By The Hand ist ein richtiger Banger. sehr geiler Song. Hier ähnlich wie bei Lux von Rosalía, aber auf eine andere Art und Weise. Der Choke Enough fordert so Geduld ein vom Hörer und Aufmerksamkeit. Aber du wirst belohnt. Und ich finde hier, und das ist das Gute, durch diese Synthes, die ich liebe, hat sie direkt meine Aufmerksamkeit gecatcht, zieht mich dann rein und dann erst verlierst du dich in diesem Album und merkst, okay, wohin führt mich das Ganze? Man verliert sich einfach in diesem Album beim Hören und zeigt irgendwie dir auch jedes Mal neue Facetten auf. Für mich ist Choke Enough direkt nach dem ersten Hören wusste ich, es ist eins der drei besten Projekte des Jahres. Definitiv. Und eins von den vielleicht einzigen drei Projekten in diesem Jahr, wo ich wirklich das Bedürfnis verspürt habe, mich in der Musik zu verlieren, wirklich zu sagen, ey, ich muss jetzt mich mal hinsetzen, ich muss Musik hören. Ich muss jetzt wirklich Musik hören, nicht ich mach das dann, ich guck dann, ich höre dann im Auto rein, sondern ich muss mich jetzt hinsetzen und Musik hören, weil ich brutal Bock habe und es gibt auch gerade nichts Wichtigeres. Keine Arbeit, kein Film, kein Family, keine Flöte, kein gar nichts. Einfach jetzt muss ich Musik hören so und das Album bestätigt, dass sie zu den spannendsten Künstlerinnen, europäischen Künstlerinnen gerade gehört. Es ist ein extrem mutiges, facettenreiches und aber doch so richtig extrem präzises und gewähltes Debütalbum, weil du merkst hier, die Frau hat genau gewusst, was sie macht. Das hört man einfach. Was sowohl intellektuell als auch emotional catchy ist. Es ist musikalisch auch catchy. Und ich finde, das hat für mich auch die Freude an elektronischer Popmusik neu definiert. Wir werden definitiv ein Rendezvous haben, die OK Lou und ich beim Jahresrückblick, weil, junge Dame, du wirst da sehr, sehr weit oben stehen. Das kann ich jetzt schon sagen. Ein fantastisches Projekt, mit dem ich auf jeden Fall auch die nächsten Wochen und Monate mehr Zeit verbringen möchte. Ich habe das, wie gesagt, sehr, sehr frisch gehört, deswegen kann ich euch gar nicht so viel Neues oder so viel Detailreicheres dazu sagen, aber für mich ein geniales Projekt. Ein geniales, geniales Projekt. So, das war's. Danke fürs Zuhören, Leute. Wir hören uns beim Jahresrückblick.
Goodbye.